Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Christiane Knoll am Mikrofon herzlich willkommen. Viele Nachrichten in dieser Woche zum Weltkrebstag haben es einmal noch klar gemacht. Nicht ein Virus aus China, sondern Krebs ist die größte Bedrohung im 21. Jahrhundert. Da liegt es nahe, dass auch das neue Wunderwerkzeug der Gentechnik gegen Krebs in Stellung gebracht wird, nämlich die Genschere CRISPR-Cas. Das Wissenschaftsmagazin Science stellt heute erstmals eine solche Methode vor, die Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium helfen soll. Und wie das funktioniert, das hat sich mein Kollege Michael Lange genauer angeschaut. Michael, was ist das Besondere, wenn bei einer Krebstherapie die neue Genschere zum Einsatz kommt?
Die neue Genschere ist besonders exakt und sie ist einfach und schnell zu bedienen. Und in diesem Fall dient sie dazu, genetische Manipulationen parallel durchzuführen, also mehrere genetische Veränderungen. Und hat sie jetzt bei Krebspatienten gemacht. Allerdings richtet sich das nicht direkt gegen den Krebs, sondern gegen die Immunzellen des Patienten. Das heißt, die Immunzellen werden genetisch verändert und die stürzen sich dann auf den Krebs.
Wer wurde bislang behandelt?
Es sind drei Krebspatienten, und zwar Krebspatienten mit einem sehr hartnäckigen Tumor, der auf andere Therapien nicht mehr reagierte. Zwei davon leiden an einem multiplen Myelom, das ist eine Form von Blutkrebs, und einer der Patienten an einem Sarkom, das ist ein Knochen- oder Bindegewebskrebs. Und da hofft man, dass man mit dieser kombinierten Therapie noch denen helfen kann.
Wo genau setzen die Krebsforscher ihre Genschere jetzt an?
Ja, sie setzen sie an den T-Zellen. Das sind bestimmte, sehr wichtige Immunzellen. Das heißt, dem Patienten wird Blut entnommen, die T-Zellen werden gereinigt und auf der Oberfläche der T-Zellen werden dann bestimmte Moleküle verändert. Das sind zum einen Moleküle, die Rezeptoren sind, das heißt Moleküle, die den Krebs erkennen können. Durch die Veränderungen, insgesamt zwei Veränderungen, stürzen sich die T-Zellen auf den Krebs. Die zweite Veränderung, die richtet sich gegen bestimmte Bremsen, die auf diesen T-Zellen sitzen. Das sind die Checkpoints. Für die Entdeckung dieser Checkpoints gab es vor anderthalb Jahren auch den Medizin-Nobelpreis. Und das sind Bremsen. Das heißt, die Immunzellen können gebremst werden vom Krebs. Der Krebs ist so schlau, erkennt diese Bremsen, bremst die Immunreaktion und die CRISPR-Cas-Genschere schaltet die Bremsen aus. Der Krebs kann nichts machen und das Immunsystem kann sich völlig enthemmt auf die Krebszellen stürzen.
Es gab noch eine dritte Änderung?
Ja, das waren zwei, die sich sozusagen gegen den Krebs richten und dann einmal die Checkpoints, die Bremsen.
Ist das jetzt eine völlig neue Methode oder anders gefragt, was ist neu im Vergleich zu den Immuntherapien gegen Krebs, die es ja gibt?
Da ist gar nicht mal so viel neu. Die Immuntherapien werden aufgegriffen und werden gewissermaßen kombiniert. Und zwar zwei der erfolgreichsten Immuntherapien. Das ist einmal die CAR-T-Zelltherapie. Das ist eine Therapie, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich war. Die beinhaltet übrigens auch eine gentechnische Veränderung der T-Zellen. Und die wird kombiniert mit einer Checkpoint-Therapie, also mit diesem Ansatz an diesen Bremsen. Auch da gibt es bereits eine Therapie, die ausprobiert wurde und die auch in Einzelfällen sehr gut funktioniert hat. Und das Neue ist jetzt, dass diese beiden Therapien gewissermaßen durch die neue Genschere zusammengeführt, kombiniert werden können. Und das funktionierte ganz gut. Man konnte die veränderten T-Zellen auch 9 Monate nach der Veränderung immer noch im Körper der Krebspatienten nachweisen. In anderen Fällen ist es oft passiert, dass die schon nach wenigen Wochen oder Monaten nicht mehr nachweisbar waren. Bei diesen drei Patienten waren diese veränderten T-Zellen nach 9 Monaten noch nachweisbar.
Entstehen durch den Einsatz der Genschere neue Risiken?
Neue kaum. Aber die alten Risiken der Immuntherapie, die sind sehr stark, die sind nicht zu vernachlässigen. Wenn das Immunsystem überreagiert, können große Schäden entstehen. Neu könnte sein, wenn Fehlschnitte entstehen. Da könnten zum Beispiel zusätzliche Krebszellen entstehen. Das wurde aber in diesen Fällen nicht beobachtet.
Die Ergebnisse betreffen bisher ja nur 3 Patienten. Normalerweise hätten wir da noch gar nicht berichtet, aber es ist die erste CRISPR-Therapie gegen Krebs. Wie geht es den Patienten und was lässt sich zu diesem frühen Zeitpunkt daraus ableiten?
In der Veröffentlichung in Science wird darüber gar nicht genau berichtet. Die Ärzte teilen aber mit, dass der Krebs leicht zurückgedrängt werden könnte. Aber bei einem Krebs in einem so fortgeschrittenen Stadium bedeutet das nicht viel. Also es ist so, diese Studie befindet sich in der Phase 1. Die konnte zeigen, die Methode funktioniert im Prinzip, keine schweren Nebenwirkungen. Und jetzt kommen Phase 2 und Phase 3 und das kann jetzt noch 4 bis 5 Jahre dauern.
Mit CRISPR gegen Krebs, eine erste Therapie, ist in Arbeit. Danke, Michael Lange, für die Einordnung. Die Fallzahlen des neuen Coronavirus sind auf über 31.000 gestiegen. Wer optimistisch veranlagt ist, kann seit vorgestern ein Abflachen der Kurve erkennen. Vielleicht handelt es sich aber auch nur um eine zufällige Schwankung. Während das Virus sich also weiter ausbreitet, versuchen Forscher rund um die Welt fieberhaft mehr über den neuen Erreger herauszufinden. Entscheidend dabei, nicht nur seine genetische Sequenz, sondern das Virus selbst ins Labor zu holen. Das ist mehrfach gelungen, auch am Institut für Virologie der Berliner Charité. Volkert Wildermuth ist bis an die Tür des Hochsicherheitslabors vorgedrungen.
Hier auf der rechten Seite befindet sich das S3-Labor. So, und jetzt befinden wir uns hier in der Schleuse.
S3-Labor. Das ist ein Hochsicherheitslabor für den Umgang mit ansteckenden und gefährlichen Erregern. Die Virologin Daniela Niemeyer hat hier bis spät in die Nacht gearbeitet. Am nächsten Morgen trägt sie sich schon wieder ins Logbuch ein und legt die vielen Schutzschichten an. Zwei Paar Einmalhandschuhe, Gummistiefel, einen wasserabweisenden Kittel, Einmalärmelschoner.
Dann kommt die Respiratorhaube.
Ganz schön schwer.
Das werden wahrscheinlich so 1-2 Kilo. Dann setzt man den Schlauch auf den Filter. Und jetzt starten wir das Gerät. Als nächstes kann ich mir die Haube dann auf den Kopf setzen.
Im S3-Labor wird mit dem Virus nur unter Sterilbänken gearbeitet. Alle Flaschen und Gefäße sind aus bruchsicherem Plastik. Und Unterdruck und eine große Filteranlage stellen sicher, dass keine Coronaviren in die Umgebung gelangen können. Wer hier forschen will, braucht ein langes Sicherheitstraining. Für Besucher kein Zutritt. Also zurück ins Büro. Hier erzählt Daniela Niemeyer von der Isolierung des neuen Coronavirus. Vor ein paar Tagen sind Proben der ersten bayerischen Patienten per Expressbote nach Berlin gekommen.
Meine Lungenzellen zum Beispiel haben wir infiziert. Und am ersten Tag fragt man sich noch ein bisschen, sieht man was oder sieht man nichts? Aber am zweiten Tag wird das schon sehr deutlich, dass sehr viele Zellen auch schon im Medium schwimmen. Und das sind die toten Zellen. Am dritten Tag habe ich dann ganz, ganz deutlich gesehen, dass dann auch dieser Zellrasen, also diese gleichmäßige Oberfläche, Löcher aufgewiesen hat.
Das war erstaunlich und besorgniserregend einfach. Es ist also sofort gelungen, dieses Virus zu isolieren, selbst aus Proben im oberen Atemwegstrakt, also aus dem Rachen. Und das ist ungewöhnlich für solche Viren. Und das sagt uns, dass wir hier mit Vorsicht die ganze Sache betrachten müssen. Denn wenn im Rachen so viel Virus ist, dann müssen wir schon davon ausgehen, dass das eine stärker übertragbare Krankheit ist.
Christian Drosten ist der Direktor des Instituts für Virologie der Berliner Charité. Dort und am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München wurden inzwischen mehr als 30 Versionen des neuen Coronavirus isoliert.
Ja, das Virus ist eigentlich der Schlüssel zur Beforschung dieser Erkrankung.
Aber zu seiner eigenen Forschung kommt Christian Drosten kaum noch. Sein Institut ist derzeit vor allem auch Wissenschaftsdienstleister.
Jedes Viruslabor soll die Möglichkeit haben, an diesem Virus zu forschen. Da bereiten wir uns gerade auf eine größere Verschickungsaktion vor. Das ist ein erheblicher Aufwand.
Die Viren müssen vermehrt, standardisiert und sicher verpackt werden. Von außen sehen die Pakete aus wie normale Styroporkühlboxen. Innen umhüllen mehrere Verpackungen den halben Milliliter hochinfektiöse Virenlösung.
Nur so von der Vorstellung, da kann schon ein LKW drüber fahren, ohne dass der Inhalt dann auf der Straße landet.
Die Pakete müssen dann mit den richtigen Formularen und Zollerklärungen versehen werden. Arbeit für Logistikexperten, die es am Berliner Institut eigentlich nicht gibt.
Wir statten natürlich, wenn man das so sehen will, unsere Konkurrenten mit essentiellen Vorsprüngen aus, die wir uns eigentlich selber sichern müssten im normalen wissenschaftlichen Wettbewerb. Ich habe aber das Gefühl, dass wir in dieser jetzigen Situation diesen Wettbewerb einfach mal über Bord schmeißen müssen.
Möglichst viele Labore sollen forschen, um schnell Fortschritte zu erzielen. Es geht um Tiermodelle zur Prüfung von Medikamenten und Impfstoffen, um neue Diagnostikmethoden, die zurückliegende Infektionen nachweisen. Aber auch scheinbar banale Fragen müssen geklärt werden. Wie lange bleibt das neue Virus auf Oberflächen infektiös? Welche Desinfektionsmittel wirken? Christian Drosten selbst will herausfinden, wie das Virus die Abwehrmechanismen der Zelle umgeht. Letztlich kann ein genaues Porträt des neuen Coronavirus 2019 helfen, die künftige Dynamik der Epidemie oder Pandemie besser vorherzusagen. Dafür sind auch die Experimente von Daniela Niemeyer wichtig. Ihre junge Arbeitsgruppe untersucht verschiedene Infektionswege.
Wir haben schon erste Hinweise, dass Genomkopien im Stuhl sind, im Sputum und in den Rachenabstrichen. Und diese Proben habe ich jetzt im Sicherheitslabor und untersuche, ob die infektiös sind.
Erste Ergebnisse?
Kommen am Samstag.
Aber nur, wenn sie weiter Nachtschichten unter der Respiratorhaube einlegt.
So, jetzt bin ich fertig und kann ins S3-Labor reingehen.
Eine Reportage von Volkert Wildermuth war das. Im Dezember war die Universität Gießen wochenlang lahmgelegt, weil ein Erpressungstrojaner Dokumente und Archive verschlüsselt hatte. Solche IT-Störfälle häufen sich und die Analysen zeigen, bei einer Großschadenslage können die Sicherheitsbehörden weder die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen, noch dafür sorgen, dass die Schaltstellen handlungsfähig bleiben. Genau das soll sich ändern, mit einem Cyber-Hilfswerk. Vorgestellt haben das Konzept heute Mittag IT-Experten der Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen in Berlin. Und von dort ist jetzt mein Kollege Peter Welchering zugeschaltet. Was genau ist da geplant, Peter?
Also im Wesentlichen wollen die IT-Experten einfach bessere Hilfe bei IT-Katastrophen leisten. Und das ist eben auch bitter nötig. Wir haben zwar einen bestehenden, gut arbeitenden Zivil- und Katastrophenschutz, aber wenn es dann um kritische informationstechnische Infrastrukturen geht, wenn die betroffen sind, dann sieht es eben einigermaßen duster aus. Also wenn beispielsweise ein Angriff auf einen Stromverteilungsrechner stattfände oder wenn die Steuerungssoftware in einem Wasserwerk versagen würde oder wenn Computernetzwerke in Kliniken ausfallen, dann hat etwa das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gerade mal eine mobile Einsatztruppe von 15 Leuten. Und deshalb haben Mitglieder der unabhängigen Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen jetzt ein Konzept entwickelt und vorgestellt, die eben bei IT-Katastrophen das Schlimmste verhindern soll. Und dabei herausgekommen ist eben dieser Plan für ein Cyber-Hilfswerk.
Klingt ja so ähnlich wie das Technische Hilfswerk.
Ja, das haben die Initiatoren ganz bewusst so gewählt. Was das Technische Hilfswerk in Sachen Notstromversorgung oder Trinkwasseraufbereitung oder auch bei der Bergung eben im Katastrophenfall macht, das soll eben das Cyberhilfswerk bei einer IT-Katastrophe machen. Also die IT-Spezialisten, die sollen als eine Art schnelle Einsatztruppe im Zivilschutz dann dort tätig werden.
Wie kann so ein Einsatz konkret aussehen?
Bei so einer sogenannten IT-Großschadenslage, da muss ja zunächst ermittelt werden, warum ist überhaupt ein System ausgefallen. Zum Beispiel, sagen wir mal, die Steuerungstechnik eines Wasserwerkes. Und danach müssen eben digitale Sofortmaßnahmen zur Eingrenzung genau dieses Schadens getroffen werden. Also im Falle des Wasserwerks muss zum Beispiel bei einem Routing-Problem, das zur Verunreinigung von Trinkwasser durch Abwasser führt, eben der IT-Leitstand abgeschaltet werden. Die Steuerung, die muss dann von einem Ersatzleitstand oder manuell erfolgen. Und neben diesem Notbetrieb muss das eigentliche Regelsystem dann wieder aufgesetzt werden. Dazu müssen eben Backups eingespielt werden, Passwörter neu vergeben werden und Koordinatoren müssen sich natürlich auch in einem Krisenstab mit den Vertretern der anderen Hilfsorganisationen, also dem Deutschen Roten Kreuz, dem Technischen Hilfswerk, den Feuerwehren abstimmen.
Wie sehen die offiziellen Stellen diesen Vorstoß?
Die AG Kritis hat Gespräche geführt mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe oder auch mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und da ist man über die Schützenhilfe von der AG Kritis eigentlich ganz erfreut. Natürlich gibt es auch Versuche, die wollen wir so ein bisschen mit uns reinholen. Deshalb werden auch zwei Optionen diskutiert. Eine unabhängige Bundesanstalt Cyberhilfswerk oder eine Fachgruppe Cyberhilfswerk innerhalb des Technischen Hilfswerkes.
Die IT-Spezialisten wären dann also Ehrenamtliche, die im Katastrophenfall Zugang zu kritischen Infrastrukturen bekämen. Ist das nicht erstaunlich? Müsste eine solche Initiative nicht eher von öffentlichen Stellen ausgehen, mit sicherheitsüberprüften Mitarbeitern?
Ja, um die wird man nicht herumkommen. Aber die Cyberhelfer, die Ehrenamtlichen, müssen natürlich entsprechend geschult werden. Die werden auch entsprechende beispielsweise Sicherheitserklärungen abgeben müssen. Das wird gegenwärtig im Katastrophenschutz ja auch so gehandhabt. Ehrenamtlichkeit hat hier sogar einen Vorteil, weil die Ehrenamtler, die arbeiten eben nicht für Unternehmen, sind also unabhängiger. Aber natürlich an bestimmte Systeme, wie etwa an die Regierungssysteme, da wird das BSI die Ehrenamtler nicht heranlassen.
Peter Welchering über das Cyberhilfswerk, das vielleicht schon bald das Technische Hilfswerk ergänzen wird. Sie kennen die Geschichte. Der griechische Jüngling Ikarus wollte zur Sonne, stürzte dann aber ins Meer, weil die Hitze des Wracks in seinen Flügeln zum Schmelzen brachte. Dass Raumsonden da besser gerüstet sind, haben schon einige von ihnen bewiesen. Doch nun will sich Europa so nah an die Sonne heranwagen, wie noch mit keiner Sonde zuvor. Am frühen Montagmorgen soll der Solar Orbiter seine Reise beginnen. Guido Meyer erklärt, warum er gute Chancen hat, auf seinem langen Weg zur Sonne nicht gegrillt zu werden.
Mehr als 10 Jahre sind es her, seit sich Europa zuletzt die Sonne näher angesehen hat. 2009 hatte die Europäische Weltraumagentur ESA die Mission ihrer Raumsonde Ulysses für beendet erklärt. Eine Mission, mit der die ESA im Großen und Ganzen zufrieden gewesen sei, erinnert sich Joachim Woch vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen.
Ulysses war eine großartige Mission. Es hat vielleicht nur einen großen Nachteil gehabt. Es hat nur sogenannte In-Situ-Instrumente gehabt.
Das heißt, Ulysses hat 17 Jahre lang die Sonne umkreist und all das gemessen, was es in der Nähe der Sonde zu messen gab. Plasmawellen, das Magnetfeld der Sonne und den Sonnenwind. Was Ulysses nicht leisten konnte, war die Fernerkundung, das sogenannte Remote Sensing.
Remote Sensing Instrumente sind halt Instrumente, die sich direkt die Sonne im optischen Bereich anschauen, direkt sich Strukturen auf der Sonnenoberfläche anschauen können.
Während die einen Instrumente also vor Ort in situ Messungen anstellen, widmen sich andere der Beobachtung des Objekts aus der Ferne. Genau diese Mischung will die ESA nun bei ihrer neuen Sonnenmission versuchen.
Was wir jetzt mit einer Mission wie Solar Orbiter erreichen wollen, ist eine Kombination von sogenannten Remote Sensing und In-Situ-Instrumenten. Und wenn wir dann direkt In-Situ-Messungen machen, dann können wir diese Strukturen auf der Sonne direkt mit In-Situ gemessenen Teilchen in Verbindung bringen und damit eine sehr direkte Verbindung zwischen dynamischen Prozessen auf der Sonne und im Sonnenwind gemessenen Strukturen herstellen.
Den Sonnenwind haben schon so einige Raumsonden in den vergangenen Jahrzehnten untersucht. Zwar konnten sie ihn messen, aber je genauer die Messungen wurden, desto mehr neue Fragen seien dabei aufgetreten, wundert sich die Ingenieurin Anne Packross, die das Projekt Solar Orbiter am Europäischen Weltraumforschungszentrum ESTEC im holländischen Noordwijk betreut.
Der Sonnenwind besteht aus elektrisch geladenen Teilchen. Sie werden von der Sonne hinaus ins All geschleudert, auch in Richtung Erde. Aber wieso beschleunigen sie dabei? Sie sollten eigentlich langsamer werden. Stattdessen werden sie immer schneller.
Bislang nicht verstanden ist auch die Temperaturverteilung in der Nähe der Sonne. Ihre Oberfläche ist 6000 Grad Celsius heiß. Ihre Atmosphäre jedoch, die Corona, kann 1 Million Grad erreichen. Eigentlich sollte das Gas kälter werden, je weiter von der Sonne entfernt es sich befindet. Und das gilt nicht nur für die Äquatorregion der Sonne, ergänzt José Manuel Sánchez Pérez, der Missionsanalyst für den Solar Orbiter bei der ESA.
Die Wissenschaftler wüssten gerne, was sich rund um die Pole der Sonne abspielt. Alle Planeten laufen in einer Ebene um die Sonne, der sogenannten Ekliptik. Wir wollen den Flugwinkel der Sonde so weit erhöhen, bis ihre Bahn fast rechtwinklig zu den Planetenbahnen ist. Und dazu ist eine Menge Energie nötig.
Diese Energie soll die Venus liefern. 8-mal wird der Solar Orbiter an ihr vorbeifliegen. Ihre Schwerkraft wird die Sonde jedes Mal ein Stück aus der horizontalen Planetenebene hinausschießen, wie ein Katapult. Nach dem letzten Vorbeiflug wird ihre Bahn um 34 Grad gekippt sein, verglichen mit der Ekliptik. Beim Überflug über die Sonnenpole dann soll der Blick von oben und von unten möglich sein.
Die Pole sind der Schlüssel zum Verständnis des Dynamos im Innern der Sonne. Er verursacht ein magnetisches Feld. Diese Magnetfeldlinien verlassen die Sonne an den Polen. Das funktioniert so ähnlich wie bei der Erde. Wir wollen die Wechselwirkung zwischen den Polen und den äußeren Sonnenschichten verstehen.
Bis auf rund 40 Millionen Kilometer soll sich der Solar Orbiter dabei der Sonne nähern. Während seiner Umrundungen wird seine Vorderseite auf mehr als 500 Grad erhitzt werden. Dafür, dass diese Backofentemperaturen ihn nicht zum Schmelzen bringen, sorgt ein Schutzschild, der 40 Zentimeter dick ist. Damit der Solar Orbiter nicht so endet wie einst Icarus.
Guido Meyer hat die europäische Mission zur Sonne vorgestellt und hier geht es weiter mit den Kurznachrichten. Schuppentiere könnten ein Zwischenwirt sein, über den das neue Coronavirus von Fledermäusen auf den Menschen übergesprungen ist. Das liest man heute auf etlichen Kanälen, aber weil es bislang nur eine Vermutung ist und die Studie der chinesischen Forscher noch nicht veröffentlicht, konzentrieren wir uns hier auf weitere Meldungen. Im Studio ist Lennart Püritz.
Der chinesische Mediziner Li Wenliang, der frühzeitig vor dem Coronavirus gewarnt hat, ist tot. Der 34-Jährige habe sich im Kampf gegen das Virus selbst angesteckt, teilte das Zentralkrankenhaus von Wuhan heute mit. Die umfassenden Anstrengungen, sein Leben zu retten, seien vergeblich gewesen. Li hatte als Augenarzt an dem Krankenhaus gearbeitet. Ende des vergangenen Jahres hatte er bei Patienten Symptome festgestellt, die jenen des SARS-Erregers ähnelten. In einer Online-Diskussionsgruppe hatte er am 30. Dezember über seine Erkenntnisse berichtet. Zusammen mit 7 anderen Medizinern wurde er danach von der Polizei wegen der Verbreitung von Gerüchten vorgeladen und verwarnt. verwarnt. Sie mussten auch unterschreiben, dass sie nichts mehr über den Ausbruch enthüllen. Einige Tage später hatte sich der Arzt selbst bei einer Behandlung infiziert. Die chinesische Regierung hat inzwischen eine offizielle Untersuchung gestartet und ein Ermittlungsteam nach Wuhan geschickt. Bei den Ermittlungen gehe es um Fragen des Volkes zu diesem Geschehen, hieß es.
Aufgrund des Coronavirus droht weltweit ein Engpass bei Schutzkleidung.
Das teilte die Weltgesundheitsorganisation heute in Genf mit. Man schicke Tests, Masken, Handschuhe, Atemschutz und Kittel in alle Regionen der Welt. Aber die Welt blicke einem chronischen Mangel an persönlicher Schutzausrüstung entgegen, so der Generaldirektor der WHO. Er betonte aber auch einige Fortschritte der vergangenen Tage. So seien seit Dienstag weitere Länder seinem Appell gefolgt, ebenfalls ihre Daten zum Coronavirus mit der WHO zu teilen.
Hitzetage führen dazu, dass es immer weniger Hummeln gibt.
Das schreiben drei Forscher aus Kanada und Großbritannien im Fachmagazin Science. Demnach haben sowohl in Europa als auch Nordamerika Bestände als auch Vielfalt der Tiere in den vergangenen Jahrzehnten deutlich abgenommen. Offenbar haben sich vielerorts die Temperaturen durch den Klimawandel so stark verändert, dass die Hummeln dort nicht mehr leben können. Besonders die Zunahme extrem heißer Tage führe zu lokalem Aussterben der Insekten und lasse die Artenvielfalt in einer Region schrumpfen, so die Autoren. Die Wissenschaftler hatten Langzeitdaten zur Verbreitung von 66 Hummelarten untersucht. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hummelpopulation an einem bestimmten Ort überlebt hat, habe im Lauf einiger Jahrzehnte um durchschnittlich ein Drittel abgenommen.
Schnabelwale synchronisieren ihre Tauchgänge aus Angst vor Orcas.
Schnabelwale sind Hochseebewohner, leben in Gruppen und machen regelmäßig tiefe Tauchgänge, um Tintenfische zu erbeuten. Die Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachblatt Scientific Reports zeigt jetzt, dass die Meeressäuger das Tauchen und Vokalisieren dabei extrem aufeinander abstimmen. Dadurch vermindern sie offenbar das Risiko, nahe der Wasseroberfläche selbst zur Beute von Schwertwalen zu werden. Die Wissenschaftler hatten das Tauchverhalten von 26 Schnabelwalen mit Hilfe von Sensoren analysiert. Die Geräte lieferten Daten zu Tauchtiefe und Lautäußerungen. Dabei zeigte sich, die Meeressäuger tauchen gemeinsam ab und beginnen erst in etwa 450 Meter Tiefe zu vokalisieren und einzeln auf die Jagd zu gehen. Später finden sie sich in etwa 750 Meter Tiefe wieder als Gruppe zusammen und steigen still zu wechselnden Orten an der Wasseroberfläche auf. Die Autoren vermuten, dass dieses Verhalten es Orcas erschwert, die Schnabelwale zu lokalisieren.
In der Antarktis gab es offenbar einen Temperaturrekord.
In der argentinischen Antarktis war gestern der heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1961. Das geht zumindest aus einer Meldung des argentinischen Wetterdienstes hervor. 18,3 Grad Celsius zeigte das Thermometer demnach mittags bei der Forschungsstation Esperanza am nördlichen Ende der antarktischen Halbinsel. Auch an der argentinischen Station Marambio auf der Seymour-Insel im Weddellmeer kletterte das Thermometer gestern mit 14,1 Grad Celsius so hoch wie seit 1971 nicht. Der bisherige Temperaturrekord lag bei 17,5 Grad Celsius und wurde im März 2015 verzeichnet.
Sternzeit, 7. Februar. Die NATO und der Weltraum. Das Nordatlantische Verteidigungsbündnis NATO sah sein Einsatzgebiet bisher an Land, zur See, in der Luft und im Cyberspace. Nun kommt ein fünfter Bereich hinzu, der Weltraum. Es geht nicht um himmlische Aufrüstung, der der Weltraumvertrag der Vereinten Nationen ohnehin klare Grenzen setzt. Er verbietet die Einrichtung militärischer Stützpunkte, das Erproben von Waffen aller Art, militärische Übungen und die Stationierung von Kern- oder anderen Massenvernichtungswaffen. Aber im All gibt es hunderte Aufklärungssatelliten, die die Erdoberfläche genau im Blick haben und die auf Truppenbewegungen, Raketenstarts oder Bombentests achten. Das Militär nutzt zudem riesige Satelliten, um den Datenverkehr zu überwachen oder die Kommunikation der eigenen Truppen sicherzustellen. Auch das Navigationssystem GPS ist eine militärische Einrichtung. Nun will die NATO ihre Satelliten besser schützen und sich auf einen Angriff auf ihre Weltraumeinrichtungen vorbereiten. Allerdings sind Satelliten immer sehr verwundbar. Man kann sie nicht panzern, weil dann ein Start ins All wegen des hohen Gewichts nicht möglich wäre. Fremde Satelliten zu zerstören ist mittelfristig kontraproduktiv, denn die Trümmer einer Explosion werden irgendwann allen Satelliten gefährlich, auch den eigenen. Die Bundeswehr betreibt schon seit Jahren gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt das Weltraumlagezentrum in Uedem. Dort überwachen Fachleute den Zustand der Satelliten und mögliche Gefahren durch Sonnenstürme, Weltraummüll oder gegnerische Aktivitäten.
Was hat die Serie Bad Banks mit der echten Bankenwelt zu tun? Den Realitätsabgleich gibt es gleich nach den Nachrichten. Mein Name ist Christiane Knoll, schönen Abend und danke fürs Zuhören.